Pösch 150. Wie Stahl eine Stadt prägt.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt. Folge 20 ist das jetzt schon. Mein Name ist Till Krause, ich bin freier Journalist in Dortmund und mir gegenüber sitzt
Kai Bandermann, auch freier Journalist, auch hier in Dortmund.
In dieser Folge möchten wir 100 Jahre zurückschauen, also heute aus dem Jahr 2023 zurückreisen ins Jahr 1923. Ein ganz besonderes Jahr, ein Krisenjahr, ein Epochenjahr, ein wirklich spannendes Jahr, ja, aus historischer Sicht, aber eben nicht nur aus allgemeinhistorischer Sicht, sondern eben auch, wenn man auf Hösch schaut. Denn auch bei Hösch ist in diesem Jahr ja etwas ganz Besonderes passiert.
Ja, in diesem besonderen Jahr mit Ruhrbesetzung, passivem Widerstand, auch wirklich schrecklichen Dingen, von denen wir hören werden, die hier in Dortmund passiert sind. Unter dem Radar passiert etwas, das damals keiner zur Kenntnis genommen hat. Eine Handvoll Hösch-Stahlarbeitern von der Westfalenhütte, vom Hochofenwerk schließen sich zusammen, wirklich privat untereinander einfach nur, und gründen eine Sterbegeldkasse, in der sie sich also gegenseitig ja Unterstützung zusagen und hängen das gar nicht an die große Glocke. Das hat damals kaum jemand, wenn nicht überhaupt jemand, zur Kenntnis genommen. Aber das hat eine Entwicklung genommen, eine Geschichte genommen, über wirklich 100 Jahre hinweg. Und heute ist diese Vorsorgekasse Hösch die größte Sterbegeldkasse Deutschlands überhaupt.
Also anders als Hösch gibt es diese Kasse noch und auch Menschen, mit denen man sprechen kann. Und das ist Grund genug, glaube ich, in dieser Folge mal genauer auf diese Vorsorgekasse Hösch zu schauen. Bevor wir das tun, möchten wir aber eben erstmal in das Jahr 1923 reisen und uns anschauen, was ist da politisch und gesellschaftlich passiert.
War nun gute 4-5 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, der sich vom Zweiten Jahr dadurch unterschied, dass hier nichts zerstört war. Also Dortmund, Hösch war sozusagen erhalten geblieben, keine Bomben auf die Stadt, aber es war natürlich ein verlorener Krieg und all die Höschianer, die von der Front zurückkamen, kamen als Verlierer zurück und mussten eben auch einige Dinge erleiden. Wir haben darüber in früheren Folgen schon gehört, das ganze Thema Reparation, all das, ja, mit anderen Worten, dieses Jahr 23, Till, gesamtpolitisch, weltpolitisch oder zumindest deutschlandpolitisch, hat seinen Ursprung ja eigentlich schon mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und was daraus für Deutschland, für das Ruhrgebiet, für Dortmund an Belastungen herauskam. Ja, und das hat eben dann die nächsten Jahre geprägt.
Der Erste Weltkrieg war vorbei und Deutschland hatte diesen Krieg verloren und machte sich auf den Weg in eine neue Staatsform. Die Weimarer Republik war geboren am 9. November 1918 und entwickelte sich in diesen Nachkriegsjahren. Und ja, das war von Anfang an eine Republik, die mit verschiedenen Problemen zu kämpfen hatte. Da war der Erste Weltkrieg, die Nachwirkungen. Das heißt, viele Männer kamen gar nicht zurück, andere traumatisiert. Deutschland litt unter sehr, sehr hohen Reparationsleistungen, die das Land zahlen musste, steckte also wirtschaftlich in einer Schieflage. Und von Anfang an gab es verschiedene Gruppen, die diesen neuen Staat, die erste parlamentarische Demokratie überhaupt, die dieses Deutsche Reich damals hatte, abgelehnt haben. Das heißt, es gab Menschen, die sehr an dieser konstitutionellen Monarchie hingen, die es davor hier gegeben hat. Dann gab es Kommunisten, dann gab es auch Rechtsextreme, gerade im Großraum München. Von dort begann ja später dann auch der Aufstieg Adolf Hitlers. Also es gab verschiedene Gruppen, die diesen Staat abgelehnt haben. Auch im Rheinland gab es zum Beispiel eine große Widerstandsgruppe. Und das heißt, dieser junge Staat, der sich ab 1918 im Nachkriegsdeutschland bildete, der hatte von Anfang an sehr, sehr große Probleme. Ich habe die Reparationsleistungen schon erwähnt. Die waren immens und im Jahr 1923, ja, da hatte Deutschland Probleme, die rechtzeitig an die Siegermächte zu zahlen. Und so kam es eben dann, dass belgische und französische Truppen Teile Deutschlands besetzt haben, die sogenannte Ruhrbesetzung. Und ja, damit einher ging ein Generalstreik, den sozusagen das Deutsche Reich anordnete. Das heißt, die Leute haben aufgehört zu arbeiten. Und die ohnehin schon grassierende Inflation stieg und stieg und stieg. Und es kam zur sogenannten Hyperinflation. Das heißt, 1923 hatte das Geld in Deutschland eigentlich seine Funktion als Tauschmittel verloren. Also es hatte keinen Wert mehr. Das ist das Deutschland 1923, in dem wir uns jetzt in dieser Folge befinden.
Und jetzt blicken wir nach Dortmund. Wie war es denn hier? Und da haben wir einen Historiker, der, kann man schon so sagen, natürlich unser Podcast-Haushistoriker ist, Dr. Karl Lauschke, den wir vielfach befragt haben zu verschiedenen Epochen der Höschgeschichte und der natürlich auch weiß, wie es 1923 war. Und da stellen wir gleich mal fest, du hast schon gesagt, der 11. Januar, das ist der allgemein bekannte Stichtag, an dem die Ruhrbesetzung losging. Und da Dortmund ja nun ein bisschen weiter östlich vom Rhein ist und die Franzosen und Belgier dann ein paar Kilometer weiterfahren mussten, um dann auch Dortmund zu besetzen, war es in der Tat so, habe ich von Karl Lauschke gelernt, dass in Dortmund die Besetzung ein paar Tage später war.
Dortmund wurde am 15. Januar erreicht. Die kamen von der Rheinischen Straße und sind dann in die Innenstadt gezogen, die 9. Infanteriebrigade. Und von Dortmund aus sind sie dann weiter nach Hörde noch gezogen. Am Nachmittag des 15. waren die dann auch in Hörde gewesen und haben dann also auch das besetzt.
Jetzt weiß man ja, die Dortmunder sind ja durchaus eine politisch interessierte und auch mobilisierbare Gruppe von Menschen gewesen. Die Höschianer auf ihre Art sowieso. Wie war es wohl? Wie war das Leben in diesem ganz außergewöhnlichen Jahr 1923 in Dortmund, das mit der Ruhrbesetzung, mit der Besetzung von Dortmund am 15. Januar begann?
In Dortmund war es ähnlich, muss man sagen. Die Probleme haben sich natürlich auch in Dortmund niedergeschlagen. Jetzt durch die Besatzung hat sich natürlich die Situation, durch die Ruhrbesetzung hat sich die Situation 1923 dramatisch wirklich verschlechtert, für viele erstmal. Also ganz praktisch heißt es, zunächst mal ist besetzt worden und die Reichsregierung hat ja dann zum passiven Widerstand aufgerufen. Im Übrigen, als die Truppen in Dortmund einmarschierten, also am 15. Januar war es auch so, dass die städtische Magistrat, dass sie gesagt haben, wir kooperieren mit denen nicht. Die haben im Grunde genommen schon das vorweggenommen, was die Reichsregierung auch nachher propagiert hatte, nämlich in gewisser Weise passiven Widerstand. Dahinter stand natürlich die Einschätzung breiter Bevölkerungsschichten, dass das im Grunde genommen eine Gewaltmaßnahme war jetzt von Frankreich, die darauf abzielte, ja, Deutschland im Grunde genommen zu zersplittern, zu zerstören. Also im Grunde genommen, da stand die Befürchtung hinter, dass Frankreich im Grunde genommen das Ruhrgebiet als eine sehr wichtige wirtschaftliche Basis sozusagen einverleiben will in gewisser Weise oder zumindest einen anderen abtrennen will vom Deutschen Reich. Was heißt jetzt passiver Widerstand im Grunde genommen? Das heißt eigentlich, dass alle aufgefordert waren, den französischen Truppen jetzt nicht dabei behilflich zu sein, den französischen Besatzern nicht dabei behilflich zu sein, genau diese Lieferung sozusagen zu ermöglichen. Das heißt mit anderen Worten, die Franzosen wollten natürlich ganz gerne die deutsche Kohle haben, für ihre Stahlindustrie insbesondere auch. Und das hieß mit anderen Worten, es sollte keine Kohle gefördert und auch nicht transportiert werden. Also von daher, die Zechen waren gefordert, sozusagen keine Kohle zu fördern. Ebenso beispielsweise die Eisenbahner natürlich auch, dass sie nicht transportieren, wie alle anderen Behörden auch angehalten waren, den Franzosen in keinerlei Hinsicht sozusagen behilflich zu sein. Kurz und gut, die Inflation, die im Grunde genommen auch schon gestiegen war, etwas gestiegen war, die nahm also dramatische Reformen an. Und ab April stieg sozusagen die Inflation immer stärker. Also das heißt mit anderen Worten, Ende Mai muss man schon 70.000, ungefähr 70.000 Reichsmark für einen Dollar ausgeben. Und da steigerte sich dann bis zu 1 Million, 100 Millionen. Ja, letztlich sogar, die letzte Notierung war dann 4,2 Billionen, Billionen für einen Dollar. Das heißt mit anderen Worten, das Geld war nichts wert. Ganz schwierige Situation mit der Konsequenz, dass beispielsweise schon ab Mai es auch entsprechende, ja, Streiks gab, weil die Kaufkraft sozusagen, die schwand ja sozusagen zusehends unter den Händen und von daher haben sie natürlich auch gestreikt. Das hat die Situation in keiner Weise natürlich sozusagen geklärt oder irgendwie bereinigt. Im Gegenteil, das hat die Sachen noch verkompliziert. Und um mal da anzuknüpfen, die nationale Begeisterung, die zunächst mal da war, als die französischen Truppen einmarschiert sind, die ließ natürlich zunehmend nach.
Das Ziel der Ruhrbesetzung war ja Reparationen einfordern in Form von Ware, nämlich von Kohle vor allem. Wie sah es da denn aus auf den Dortmunder Zöchen? Und davon gab es ja 1923 noch eine ganze Menge.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, der passive Widerstand heißt ja, im Grunde man wollte den Franzosen da in keiner Weise behilflich sein. Das heißt, man ist möglicherweise eingefahren, aber hat keine Kohle gefördert, sondern man hat Aus- und Vorrichtungsarbeiten gemacht. So könnte man das vielleicht sagen. Viele haben auch gar nicht gearbeitet. Die Franzosen sind dann dazu übergegangen, selbst quasi tätig zu werden, also eigene Kräfte bereitzustellen, damit ein bisschen Kohle gefördert werden konnte. Aber man kann sich vorstellen, das waren nicht die von den Franzosen erhofften Mengen natürlich. Das waren also relativ geringe Mengen. Die Konsequenz war aber insgesamt, dass ja nicht nur die Franzosen zu wenig im Grunde genommen Kohle bekamen, sondern insgesamt die deutsche Wirtschaft generell auch im übrigen Reich ja eigentlich auf Kohle angewiesen war.
Und da denken wir natürlich naheliegenderweise auch sofort an Hoesch beziehungsweise die anderen Werke, die 1923 noch nicht zum Hoesch-Konzern damals gehörten, aber eben auch produzierende Hütten waren. Welche Auswirkungen hatte das im Jahr 1923 auf die Werke, die wir heute alle unter Hoesch zählen?
Ja, also wenn wenig Kohle gefördert wird, dann haben natürlich erstmal die Franzosen versucht, das für sich zu requirieren, keine Frage. Es blieb immer weniger Kohle im Grunde genommen, auch für Hoesch. Und das heißt, spätestens ab Juli konnte im Grunde genommen gar nicht mehr produziert werden bei Hoesch. Alle Werke im Grunde genommen, von Hochöfen angefangen über die Stahlwerke und die Walzwerke, das lag brach.
Und das hatte was für Folgen? Also gab es dann Aufstand, Streiks? Wie ist die Belegschaft damit umgegangen?
Ja, es hat natürlich Streiks gegeben, aber, das hatte ich ja gerade schon mal angedeutet, auch nicht zuletzt wegen der schwingenden Kaufkraft, aber die Arbeitslosigkeit ist massiv gestiegen. Und man muss wissen, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Arbeitslosenversicherung. Die gab es erst ab 1927, also viel, viel später. Das heißt, da mussten im Grunde genommen die kommunalen Behörden sozusagen entsprechende Gelder aufbringen, was natürlich auch die Reichskasse wieder sehr stark belastete. Aber da waren von daher natürlich auch große Grenzen gegeben. Also das heißt mit anderen Worten, die Situation wurde immer elender.
Jetzt müssen wir über ein sehr trauriges, tragisches Ereignis reden, auf das Sie auch hinweisen, die sogenannte Bartholomäusnacht. Im Sommer war das. Was ist da passiert, Herr Lauschke?
Das war vom 10. bis zum 11. Juni 1923. Was war vorgefallen? Zwei französische Soldaten waren ermordet worden. Man wusste nicht, von welcher Seite. Aber man hat natürlich gestellt, dass es von deutscher Seite aus geschah. Es gab ja auch entsprechende Anschläge. Und die französischen Besatzer hatten dann am Sonntagnachmittag, das war der 11., haben sie dann eine Ausgangssperre verhängt zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Kann sich vorstellen, sonntags gab viele Ausflügler, die waren vor bekannt werden, genau diese Ausgangssperre, da haben sie Dortmund verlassen und oder wussten jedenfalls nichts von dieser Ausgangssperre, kamen dann nach 21 Uhr zurück. Und in einer Situation war es so, dass dann also die französischen Truppen ohne Vorwarnung mit Bezug genau auf diese Ausgangssperre geschossen haben. Und da kamen 7 Personen zu Tode. Das waren 6 Dortmunder und ein Schweizer Bürger. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der sich da aufgehalten hat. Aber wie gesagt, da haben die französischen Truppen auch gar keine Rücksicht genommen. Die haben im Grunde genommen wahllos und wie gesagt ohne Vorwarnung haben die einfach geschossen, weil es diese Ausgangssperre gab. Das hat natürlich die Wogen erst recht hochschießen lassen. Es gab dann eine Beerdigung genau dieser 6 Deutschen, die zu Tode gekommen waren. Die sind auf dem Westfriedhof beerdigt worden und da waren immerhin 50.000 Dortmunder, die also diesen 6 Todesopfern sozusagen das Geleit gegeben haben.
Wie Stahl eine Stadt prägt. Hoesch 150.
Ja, ist schon tragisch. 6 Männer starben also in dieser Nacht, ein weiterer dann an seinen Verletzungen ein paar Tage später. Es gibt ein Denkmal in Dortmund sogar für die 7 Opfer dieses tragischen Ereignisses. Es steht im Westpark, man sieht es kaum. Mittendrin ist es sehr unauffällig. Auf einem Stein sind 6, 7 Stahlstelen, die in dem Himmelreich reichen. Also sehr unauffällig, aber dann auch die Namen, also die sind dort wirklich beigesetzt worden. Denn der Westpark war ja damals ein Friedhof. Und nach Quellen, Zeitungen, die über diesen Tag, über den Tag der Beisetzung berichtet haben, sollen 50.000 Menschen damals diese sieben Leichname zu ihrer Beisetzung auf dem Westfriedhof begleitet haben. Also auch wenn das Denkmal heute kaum jemand kennt und kaum jemand zur Kenntnis nimmt, damals war die ganze Stadt auf den Beinen aus Zorn über diese Tat der französischen Soldaten.
Ja, eine wirklich tragische Geschichte, die auch nochmal zeigt, was das für ein turbulentes Jahr war, dieses Jahr 1923. Und umso erstaunlicher ist eigentlich, was in diesem Jahr auch passiert ist. Wir haben es schon angeteasert. In diesem Jahr haben sich Hoesch, Stahlarbeiter auf der Westfalenhütte zusammengeschlossen und ihre eigene, ja, private Initiative gegründet, ihre eigene Sterbegeldhilfe. Die heißt heute Vorsorgekasse Hoesch. Und wir haben mit dem Chef, mit Jens Leder, gesprochen und wollten wissen, wie war das damals 1923? Wie kam es zur Gründung?
Die Bedingungen waren ja äußerst schlecht, um jetzt sich gerade um eine Sterbekasse zu kümmern, wo es ganz andere Probleme gab. Also es ist überliefert, dass Männer der Maschinenabteilung der Westfalenhütte diese Kasse gegründet haben. Es war aus dem Gedanken der Solidarität heraus. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter verstirbt? Die Not war vorhanden, Bestattungskosten waren auch damals schon ein Thema. Und aus dieser Not heraus und der gemeinsamen Verantwortung als Gemeinschaft hat man sich dazu entschlossen und sich zusammengerafft, diese Kasse zu gründen. Also es gab auch schon Vorbilder. Es ist keine neue Erfindung gewesen. Sterbekassen gab es schon in einer langen Tradition. Gerade auch im Hösch-Bereich waren es ein Jahr zuvor die Angestellten, die auch so ein Konstrukt für sich gründeten. Und das war dann halt auch die Reaktion der Arbeiter zu sagen, das können wir auch. Und wir stehen hier gemeinsam gegenseitig für Notfälle ein.
Ja, also um es nochmal ganz klarzustellen, es gab bei Hoesch natürlich eine Unterstützung für Witwen und Waisen. Wir haben ja schon häufig darüber berichtet, dass gerade dieser soziale Gedanke bei Hoesch, okay, wie auch bei Krupp, aber Hoesch hat das noch in einer besonderen Form gemacht, dass der sehr, sehr großen Stellenwert hatte. Und deswegen hat man sich um die Schwächsten gekümmert, um die, die ja einen Hoeschianer verloren haben. Wie geht's weiter mit den Familien? Aber das ist sozusagen für die Zeit danach, für das Leben danach. Also wie kommt man dann über die nächsten Jahre, wenn der Ernährer entweder krank oder sogar verstorben ist? Hier geht es jetzt um die Beisetzung. Eine Sterbegeldkasse kümmert sich um das Thema, ja, Beerdigung, nicht? Der Verwandte, der gute Mann, die gute Frau muss würdevoll unter die Erde gebracht werden. Und das hat damals schon Geld gekostet und das hatte Hoesch nicht abgedeckt. Ne? Also die Beerdigung, wie kriegen wir zu vernünftigen Kosten den geliebten Menschen beigesetzt? Und ja, diesen Gedanke, dass eine Beisetzung Geld kostet und das ist für eine Familie, in der Schocksituation, in dieser besonderen emotionalen Ausnahmesituation immer gut ist und schön ist zu wissen, wenn man dann dabei zumindest finanziell sich keine großen Sorgen oder Gedanken machen soll. Der ist eigentlich nie aufgegeben worden. Durch alle Krisen, alles, was dann weiter folgte, ab 1923, hat sich dieser Gedanke, diese Idee, wir wollen solidarisch uns untereinander gegenseitig dabei unterstützen, dass jemand ordentlich unter die Erde kommt. Das ist durch alle Krisen durchgegangen und ja, man muss sagen, aus dieser kleinen Selbsthilfegruppe am Hochofen der Westfalenhütte gegründet, ist auf verschiedenen Wegen, durch verschiedene Entwicklungsstufen, durch Fusionen aller Art, ja, heute die größte deutsche Sterbegeldversicherung geworden. Die hat aktuell mehr als 112.000 Mitglieder und ein verwalteten Vermögen von 277 Millionen Euro.
Also da sind aber nicht alles Hirschianer, die über 100.000 Mitglieder.
Das sind sie eben nicht genau. Die sind, wenn man so will, der Kern. Aber dann sind im Laufe der Jahre andere Kassen dazugekommen und haben gesagt, ja, dann wir wollen das nicht weitermachen, aber wir übergeben euch unsere Mitglieder und unser Geld. Und ihr in Dortmund bei Hoesch macht das doch einfach mal weiter. Und in der Tat, die Vorsorgekasse Hoesch, so wie sie heute heißt, und die jetzt eben ihr 100-jähriges Bestehen feiert, die hat durchgehalten und das hat Gründe. Sie haben mich neugierig gemacht. Wir, Till, du weißt es, gehört zu uns als Journalistinnen und Journalisten. Da sind wir neugierig und deswegen bin ich hingefahren und habe mich unterhalten mit den beiden Vorständen der Vorsorgekasse Hoesch. Es gibt ja nicht mehr so viele Dinge in Dortmund, die den Namen Hösch in sich tragen. Das war ja vor einigen Jahrzehnten wesentlich anders. Da war das ja halt das dominierende Unternehmen dieser Stadt und viele Dinge wurden danach benannt. Heute haben wir nicht mehr so viel. Überlegen wir mal. Das Hösch-Museum, klar. Den Höschpark. Das Leopold Hösch Berufskolleg. Da gibt's auf Phoenixfest auch ein Restaurant, das heißt so. Und es gibt die Vorsorgekasse Hösch. Und die ist nicht irgendwo in so einem Hochhausturm, in einem schönen, schicken, modernen Glaspalast, sondern sehr schön, sehr angenehm in einem alten Backsteinbau an der Österholzstraße, einen Steinwurf entfernt nur vom legendären Tor 1 der Westfalenhütte. Und da bin ich zu Gast bei der Vorsorgekasse Hösch, beim Vorstand, bei Jens Leder und Stefan Heinrichs. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
Herzlich willkommen, Herr Bandermann. Freut uns.
Schön, dass Sie da sind, Herr Bandermann.
Ja, reden wir doch vielleicht mal, Herr Leder, zunächst über die Anfangsjahre. Die müssen ja wilde Jahre gewesen sein. Über das Jahr 23 haben Sie uns vorhin ja schon ein bisschen was erzählt. Aber dann kommt danach Nationalsozialismus, Krieg, Zerstörung, Wiederaufbau, Inflation, Währungsreform. Und wir reden ja über Geld, über eine Sterbekasse, die Geld verwaltet. Nach dem, was Sie wissen von der Datenlage, was die Quellenlage hergibt, wie ist diese Vorsorgekasse Hösch durch diese ersten wilden 2-3 Jahrzehnte gekommen?
Ja, sie ist eigentlich erstaunlich gut durch die Zeit gekommen. Man muss ja dazu berücksichtigen, dass sie am Anfang eine Umlagekasse war. Das heißt, dass bei einem Sterbefall aus der Mitgliedschaft konkret dann das Geld eingesammelt wurde. Nach der Währungsreform war es dann eine Reichsmark und 1924, ein Jahr nach der Gründung, waren es 300 Mitglieder, die die Kasse zählte. Und im Sterbefall wurde dann von jedem Mitglied eine Reichsmark eingesammelt und der Witwe oder dem Witwer übergeben. Und von daher war zunächst mal Geld da, weil es quasi in dem Moment erst reinkam, wo es benötigt wurde. Das hatte sich dann im Laufe der Jahre dann weiterentwickelt. Es wurde dann später umgestellt auf einen festen Beitrag pro Monat. Man zahlte dann eine Reichsmark pro Monat und die Mitgliederzahl wuchs auch an, sodass die Kasse auch ein bescheidenes Vermögen aufgebaut hat. Und dieses Vermögen, das war gerade in den Kriegsjahren sehr wichtig, weil natürlich klingt jetzt ein bisschen schrecklich.
Da gab es viele Tote.
Es gab viele Tote. Und außerplanmäßig, also halt vor der natürlichen Sterblichkeit, gab es halt viele Todesfälle, über 140, die ungefähr 7% der Gesamtmitgliedschaft ausmachten. Und das muss ja erstmal dann auch bestritten werden können. Und das Geld war dann zum Glück da. Es war zwar so, dass in den 40ern, Ende des Krieges, dann tatsächlich das Kassenvermögen mal sank, aber nichtsdestotrotz hat es die Kasse geschafft, auch durch diese schwierigen Zeiten zu kommen.
Dann die Währungsreform, 48, auch da, war das dann ein Neuanfang oder ist dann einfach nur umgestellt worden? Wie ist sie sozusagen in die Wirtschaftswunderjahre reingerutscht, so langsam unsere Sterbekasse der Höscharbeiter?
Ja, bei der Währungsreform muss man wissen, dass es unterschiedliche Umrechnungsfaktoren gab. Es wurde ja die Reichsmark abgeschafft aufgrund der hohen Inflation und ersetzt durch die D-Mark. Und die laufenden Ausgaben, die man hatte, Löhne, Gehälter, Steuern, Mieten und so weiter, die wurden 1:1 umgerechnet. Und Vermögen, das wurde im Verhältnis von 10:1 umgerechnet. Das heißt, man musste 10 alte Reichsmark hergeben, um eine D-Mark zu bekommen. Und das war nur ein Teil. Ein anderer Teil wurde sogar noch zu einem noch schlechteren Umrechnungskurs umgerechnet. So war das generell. Und ja, was hat die Sterbekasse gemacht? Die laufenden Leistungen, das waren ja halt die monatlichen Beiträge, die wurden 1:1 umgerechnet. Aber auch der Sterbegeldanspruch, auch dieser wurde 1:1 umgerechnet. Und da hätte man ja meinen können, das ist Vermögen. Das richtet man 10:1 um. Das haben viele andere Sterbekassen und auch Lebensversicherungen gemacht. Die Sterbegeldbeihilfe hat das nicht gemacht. Und das wurde ihr auch hoch angerechnet in der Mitgliedschaft. Und das führte auch zu weiterem Vertrauen, sodass dann auch in dem Wirtschaftsaufschwung dann auch ein Aufschwung der Kasse einherging.
Jetzt werden wir in diesem Podcast ja nicht müde zu sagen, Hösch ist ein ganz außergewöhnliches Unternehmen gewesen, auch anders als die anderen großen Stahlunternehmen. Es war besonders arbeitnehmerfreundlich und zwar nicht von mit patriarchalischem Gutmenschentum, so von oben wie bei Krupp herunter, nach dem Motto, das gibt die Gründerfamilie dem Unternehmen und den Beschäftigten, sondern viele Dinge sind aus der Arbeitnehmerschaft, aus einer sehr selbstbewussten, sozial denkenden, politisch denkenden Arbeitnehmerschaft herausgekommen. Und vor dem Hintergrund würde ich ja jetzt mal vermuten, dass dann, nachdem dieser Ursprung gemacht worden ist, 23 und 22 auch schon für die Angestellten, dass dann doch das Unternehmen Hösch gesagt hat, liebe Leute, das sehen wir ein, natürlich. Wir müssen nicht nur eine Witwen- und Waisekasse haben für danach, sondern auch eine Begräbnis muss würdevoll sein. Dafür muss Geld sein. Wir als Unternehmen Hösch machen jetzt unsere eigene Sterbekasse. Wir übernehmen das. Das müsst ihr nicht aus euren eigenen Geldbeuteln bezahlen. Das wäre jetzt für mich natürlich so die Denke, dass, ja, wie würde man heute sagen, so das Leitbild des Unternehmens Hösch. Was weiß man? Wie hat sich Hösch als Firma bei dieser Sterbekasse irgendwie eingebracht?
Also es hat in der Tat sehr lange gedauert, bis tatsächlich finanziell der Konzern auch die Kasse unterstützt hat. Jahrzehntelang war es so, es ist aus der Belegschaft heraus entstanden. Es wurde aus der Belegschaft heraus verwaltet. Die Kasse wurde in der Freizeit verwaltet und auch von zu Hause aus. Also die Kassierer, die Geschäftsführung hatten, die haben nach Feierabend aus ihrem Wohnzimmer quasi hier um die Ecke im Borsigplatzviertel die Kasse verwaltet. Das waren die Geschäftsstellen. Der Konzern hat das Ganze zwar wohlwollend begleitet. Es gab auch so Dokumente, wo zum Beispiel darum gebeten wurde, dass der Kassierer dann wochenweise oder monatsweise freigestellt wird von der Arbeit, aber auf Kosten der Kasse. Also da wurde das Gehalt oder der Lohn reduziert und die Kasse hat das dann übernommen. Das war lange Zeit so, bis 1969. Da nahm die Kasse mittlerweile so ein großes Volumen an, dass Rechtsberatungen zum Beispiel, die hat der Konzern dann schon geleistet, wenn man mal Fragen hatte. Aber Ende der 60er Jahre war es dann tatsächlich so, dass die Unterstützung des Konzerns doch deutlich massiver wurde. Das war die Beitragskassierung, die bis dato privat erfolgte durch Kassierer, die durch die Betriebe liefen, die auch von Haustür zu Haustür liefen. Das war nicht mehr nötig, weil man über die Lohn- und Gehaltsabrechnung die Beiträge einziehen konnte. Das war eine erhebliche Erleichterung für die Kasse. Und ganz wichtig, der Umzug in die Hauptverwaltung, zunächst in ein Nebengebäude, dann hinterher direkt in die Hauptverwaltung von Hösch, wo man also Räume zur Verfügung gestellt bekommen hat und Personal. Die beiden hauptamtlich tätigen Vorstände und eine weitere Mitarbeiterin, deren Gehälter wurden dann tatsächlich vom Konzern bezahlt, ebenso die Sachkosten.
Wie muss ich das verstehen, Herr Leder? Personell hat Hösch gar nichts geleistet? Also die haben einfach weiter nur ihren Job da in der Eberhardstraße gemacht?
Nein, da war es anders. Also wir sprachen ja vorhin darüber, dass finanziell erst relativ spät dort die Unterstützung kam. Personell war sie aber mit voller Kraft vorhanden, auch insbesondere ab 1969. Das war das Jahr, in dem erstmalig der damalige Arbeitsdirektor, der Herr Walter Hölkeskamp, Vorstandsvorsitzender der Kasse wurde. Und das war ein ganz wichtiger Schritt für die Kasse, weil gleichzeitig öffnete sich die damalige Sterbegeld-Selbsthilfe, wie sie ja noch hieß, konzernweit. Und da war es natürlich immens wichtig, dass man aus dem obersten Vorstand den Arbeitsdirektor an seiner Seite hat, der mit einem in die Betriebe marschiert ist und gesagt hat, hier die Sterbekasse, das ist eine tolle Sache, die unterstützen wir vom Konzern und wir wünschen und freuen uns, wenn auch hier viele Konzernmitarbeiter davon Gebrauch machen. Das hat sich fortgesetzt in der Tradition. Sein Nachfolger Dr. Sieber hat auch dort dann die Funktion übernommen in dem Vorstand der Kasse und hinterher auch noch Dr. Alfred Hese, seinerzeit Arbeitsdirektor, der auch lange Zeit auch über seine Pensionierung hinaus noch für die Kasse tätig war und nach dem Vorstand dann auch in den Aufsichtsrat wechselte. Also da war also einmal seitens der dass der AG des Vorstandes eine sehr gute Unterstützung vorhanden, aber auch seitens der Betriebsräte, weil das waren ja, früher waren es die Vertrauensleute, so hießen seinerzeit, die direkten Kontaktpersonen in den Betrieben, ganz am Anfang der Kasse. Die waren einmal für die Beitragskassierung vor Ort zuständig. Sie waren aber auch ein Mitteilungsorgan. Also man hat Informationen über die Kasse, hat man über diese Vertrauensleute erfahren, die sich in eigenen Versammlungen dann auch getroffen haben und dann auch immer berichtet haben, wie sich die Kasse entwickelt hat. Und das hat sich dann im weiteren Verlauf dann Richtung Betriebsräte verlagert. Also auch die Betriebsräte sind aktiv in der Kasse vertreten. Sie sind in der Mitgliedervertretung präsent und es gab eine Zeit lang auch direkte Entsendungsrechte der Konzernbetriebsräte in den Vorstand der Kasse, sodass personell immer eine wichtige Verknüpfung war. Und das war ja auch die Basis, dass alle bei Hösch beschäftigt waren. Und das hat sich auch dort wiedergespiegelt.
Jetzt ist der Grund, warum es die Vorsorgekasse Hösch heute immer noch gibt, während es das Unternehmen Hösch eben nicht mehr gibt, liegt an einer Reihe von Gründen. Zum einen, da werden wir vielleicht noch drüber sprechen, dass sie eben sehr erfolgreich gearbeitet haben. Das andere ist aber, dass sie im Laufe der Jahre andere Sterbekassen aufgenommen haben. Die Vorsorgekasse Hösch ist mit über 112.000 Mitgliedern die größte in Deutschland. Das ist die Nummer eins in Deutschland. Die hat andere aufgenommen und zwar nicht nur aus Dortmund. Da ist in der Liste ist Henkel in Düsseldorf. Krupp sogar wurde mit übernommen. Kassen aus Hamburg und aus Kiel, die gar nichts mit Stahl zu tun haben. Und da fragt man sich doch, warum machen andernorts, Herr Heinrichs, Sterbekassen dicht, während Sie sagen, Herr mit den Leuten, wir schaffen das, wir machen das richtig, wir können auch noch ein paar hundert oder ein paar tausend Leute vertragen und sie machen das und sie machen das erfolgreich und glaube ich auch ja mit viel Lob. Woher kommt diese Entwicklung in Ihrer Branche?
Das hat zum einen ganz banale Gründe. Also wie Herr Leder ja auch schon ausgeführt hat, werden viele Sterbekassen also auch nebenberuflich geführt. Und dann ist es einfach aus Altersgründen, dass die Vorstände oder diejenigen, die die Kasse führen, dann einfach ein gewisses Alter erreicht haben, wo sie dann sagen, wir wollen jetzt einfach nicht mehr weitermachen oder wir können es einfach auch nicht mehr. Und da fehlt es halt an der Nachfolge. Teilweise ist es aber auch so, Vorsorgekasse Hösch, also da war jetzt eine Konzernzugehörigkeit letztendlich ja auch gegeben und dass auch hier Loslösungen erfolgt sind. Also wie jetzt zum Beispiel die Sterbekasse Henkel oder die Kruppsche Sterbekasse. Ja, teilweise aber auch, dass regularische Anforderungen von den einzelnen Kassen nicht mehr erfüllt werden können. Einfach weil das Know-how fehlt. Letztendlich ist die Kasse dann auch zu klein, um weiteres Personal letztendlich einstellen zu können, um den Anforderungen dann gerecht zu werden.
Das andere wäre, dass man sagt, das Produkt wird nicht mehr gebraucht. Es wird, so doof sich das klingt, jetzt anhört, es wird nicht mehr gestorben, also brauchen wir auch keine Sterbekasse. Ist natürlich dummes Zeug, ne? Es ist ja ein todsicheres Geschäft. Es wird immer gestorben. Es wird Begräbnisse geben, Beisetzungen, die, wie wir wissen, ihre Kosten haben. Also insofern, an sich wird das doch gebraucht.
Ja, das ist richtig. Also die Mortalität liegt bei 100% und gestorben wird immer. Aber viele, also auch in der heutigen Generation, denen fehlt so ein bisschen dieser Gedanke dann an die Zukunft letztendlich. Es tritt einfach erstmal in den Hintergrund. Mit dem Tod möchte man sich ungern letztendlich beschäftigen und vielfach fehlt dann also auch dieser Gedanke, sind denn meine Angehörigen dadurch belastet finanziell? Man möchte sich einfach nicht mehr damit beschäftigen.
Aber beschäftigen sich mit ihnen tun diejenigen, die das vom Gesetz her machen müssen. Denn wenn man mit so viel Geld umgehen soll, dann ist es eine Verantwortungs-, eine Vertrauenssache.
Und deswegen ist es bei uns in Deutschland auf jeden Fall so geregelt, gerade bei der Größenordnung bei einer Kasse wie der Vorsorgekasse Hösch, dass es Aufsichtsgremien gibt, die Ihnen, laps gesagt, auf die Finger gucken. Vielleicht mal zur Erklärung, wie sieht das aus? Also von wem werden Sie beobachtet, begutachtet, zertifiziert? Ja, und vor allem, wem müssen Sie vorlegen, wie Sie wirtschaften? Und zwar auch von außen betrachtet.
Ja, also es gibt zum einen die äußeren Kontrollen, also die oberste Aufsichtsbehörde für unsere Sterbekasse ist also die BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das ist also eine Behörde, die letztendlich die Geschäftsvorgänge von Banken und Versicherungen reguliert und beobachtet und auch kontrolliert, also auch letztendlich durch Prüfungen vor Ort, die aber auch Rundschreiben, Verfügungen und Merkblätter ausgeben, die es dann zu beachten gilt. Letztendlich sind wir aber auch durch ein enges Korsett, durch andere gesetzliche Vorgaben reguliert. Das ist das Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG, das Versicherungsvertragsgesetz oder halt auch die Anlageverordnung, die letztendlich reguliert, in welche Kapitalanlagen wir überhaupt investieren dürfen, die letztendlich dann innerhalb der Kasse dann noch gestreut und gemischt werden dürfen. Ja, weitere Vorgaben sind also auch letztendlich durch das Handelsgesetzbuch vorgegeben. Also hier ist also auch reguliert, dass die Sterbekasse prüfungspflichtig ist. Also einmal im Jahr kommt dann also auch der Wirtschaftsprüfer hierhin und prüft also den Jahresabschluss und den Lagebericht der Vorsorgekasse. Und auch er selber ist also verpflichtet, nicht nur einfach die Zahlen abzuhaken, sondern auch die Prozesse innerhalb der Vorsorgekasse und also auch das interne Kontrollsystem der VKH zu prüfen.
Ja, daneben gibt es auch Gremien, die zu einem Verein und auch zu einem Versicherungsverein dazugehören. Das oberste Gremium, das ist dann normalerweise die Mitgliederversammlung. Die gibt es bei uns aber nicht mehr, weil 112.000 Mitglieder kann man schlecht an einen Ort versammeln. Könnte man schon, aber dann weiß man nicht, wie viel tatsächlich kommen. Deswegen gibt es ein Delegiertenverfahren, wo pro 2000 Mitglieder dann ein Mitgliedervertreter dann quasi die Rechte für die anderen mit vertritt. Und das ist das oberste Organ der Kasse, das unter anderem auch den Jahresabschluss genehmigt und die Überschussverwendung genehmigt, die aber auch ein wichtiges Kontrollorgan bestellt, nämlich den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat wiederum benennt uns als Vorstand und er kontrolliert auch unsere Geschäftsführung. Und auch dem müssen wir regelmäßig Bericht erstatten. Und bei wichtigen strategischen Entscheidungen machen wir das natürlich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat.
Ja, und einen dieser Mitgliedervertreter, dieser Delegierten, den habe ich getroffen. Der sieht das wirklich als Ehrenamt und das ist glaubwürdig. Der ist mit Leib und Seele, das hat er mir versichert, ja, Mitgliedervertreter der Vorsorgekasse Hösch. Franz-Jürgen Thiel heißt er, wohnt hier in Dortmund-Schüren, ist mittlerweile 80 Jahre alt und schon viele Jahrzehnte eben als Vertreter der 112.000 Mitglieder, als einer davon in diesem Gremium. Er selbst ist übrigens als junger Fernmeldetechniker bei der Dortmund-Hörder-Hütten-Union in die damalige dortige Sterbekasse eingetreten und hat dann sozusagen alle Fusionen mitgemacht, bis er dann eben auch ein richtiger Höschianer wurde. Und mit ihm habe ich mich getroffen und unterhalten. Und ich wollte von ihm natürlich zunächst mal wissen, warum er das eigentlich schon so viele Jahre macht. Und na, ich bin ja neugierig, wie es in so einer Mitgliedervertreterversammlung so zugeht.
Das ist für mich eine sehr gute Sache und ich bin eigentlich stolz auch darauf, Mitglied zu sein, weil in anderen Versicherungen, die es gibt, sieht es da ganz anders aus. Wer so Lebensversicherungen hat bei der Allianz, nur als Beispiel, oder Hamburg-Mannheim oder wie die alle heißen, der hat kein Mitspracherecht. Man muss sich dann auch selbst mal ein bisschen bemühen, um Erkundigungen einzuziehen über die Leute, die im Aufsichtsrat sind. Die sind ja auch im selben Betrieb teilweise. Mit denen kann man sprechen. Was steht denn an? Was liegt an? Oder erklär mir mal bitte das. Hier sind die Vorlagen gekommen für die nächste Versammlung. Wie seid ihr dazu gekommen? Und wir haben immer ein oder zwei Leute, mindestens, meistens dieselben allerdings, die dann auch dementsprechend viele Fragen haben, sodass auch dann dort nochmal explizit darauf eingegangen wird, wie man zu solchen Vorstellungen gekommen ist, wie man das Geld angelegt hat, warum das und das gekauft wurde oder verkauft wurde. Und wir stellen dann fest, das war bisher immer optimal gewesen. Wenn man sich die Geschichte selbst mal so anschaut, wie das mit dem Geld rauf und runter gegangen ist, mit Anlegen, mit Aktien oder mit, dass man Immobilien kauft. Wir haben immer im Grunde eine glückliche Hand gehabt. Das heißt, der Vorstand vor allen Dingen, der das meiste geschafft hat. Und so sind wir dann auch stets bereit, dann unsere Stimme zu heben, Ja zu sagen, damit das weiterhin so läuft.
Also eine Menge Lob von Mitgliedervertreter Franz-Jürgen Thiel für die Arbeit auch der Geschäftsführung. Aber er räumt natürlich auch ein, das haben wir gehört so ein bisschen, dass es schwierige Jahre gab. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, dass da viele Menschen gestorben wären und der Kasse das Geld ausgegangen wäre, sondern ja, weil es halt Krisen in der Welt, insbesondere auch Weltfinanzmarktkrisen gab. Ja, und auch mit denen musste sich diese Mitgliederversammlung beschäftigen.
Wir hatten jede Menge Geld angesammelt durch Gewinne. Und dieses Geld stand dann immer mit auf den Bescheiden drauf, die die einzelnen Leute bekamen nach der Sitzung. Wie hoch ist denn jetzt dein Gewinnzuschlag? Und das brach natürlich jetzt durch die Krise, die wir in den letzten Jahren hatten, ein. Und das war ganz besonders schlimm in dem ersten Jahr der Krise, weil dann plötzlich viele Leute da waren, die ein paar hundert Euro, die sie nie selbst angespart haben, die das Unternehmen erarbeitet hatte, die Versicherung also, das Geld war weg, zum größten Teil. Und die waren dann am Schimpfen und man musste sich erst einmal beruhigen, weil draußen die Situation in der Bundesrepublik war noch viel schlimmer. Wir haben immer noch was gerettet und unser Geld, was wir selbst eingezahlt haben, war auf jeden Fall immer sicher und auch die Rücklagen bzw. Rückstellung, das war immer optimal, sodass wir immer auf der sicheren Seite waren. Unser Geld wurde nicht vernichtet wie draußen bei anderen Lebensversicherungen.
Tja, der Herr Thiel scheint zufrieden zu sein. Ende gut, alles gut, so hört es sich jedenfalls an. Ja, aber reden wir mal über die wilden Jahre mit jemandem, der das von Anfang an mitbekommen hat, Herr Leder, denn Sie sind 2002 in den Vorstand hier gewechselt, der Vorsorgekasse Hösch. Und 2002, erinnern wir uns, das war da, als die Dotcom-Blase platzte, die Telekom-Aktie stürzte ab, andere auch, Firmen gingen insolvent, die hochgehandelt wurden. Also es ist viel Geld wirklich verbrannt worden. Das hat die Finanzmärkte ziemlich durcheinander gebracht. Und das war ja nicht die einzige Krise, es kamen noch einige danach. Wie haben Sie das erlebt? Also wie war es möglich, das Geld, das Ihnen ja übergeben wurde, dass Sie sicher verwalten und vermehren sollen, dass der Mitglieder, der mittlerweile ja 112.000, wie kommt man durch solche schweren Stürme, wenn man Entscheidungen treffen muss, was machen wir mit dem Geld? Wir müssen es anlegen, damit es ja nicht wirklich die Inflation verliert. Aber wie machen wir es verdammt nochmal? Wie haben Sie das damals erlebt?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass man die Kapitalanlagen breit streuen muss. Und auch seinerzeit war die Kasse auch in Aktien investiert. Es war so um die 16% Quote. Und leider führten die damaligen Kursrutsche, die man dort hatte, dann auch zu entsprechenden Abschreibungen und wenn man die Aktien verkauft hätte, auch zu entsprechenden Kursverlusten. Das war leider eine bittere Pille, die Kasse schlucken musste. Und ja, das
Problem. Hatten Sie Telekom-Aktien? Wissen Sie das?
Telekom hatten wir, glaube ich, nicht. Nein. Aber es gab auch viele andere, die leider die in die falsche Richtung gelaufen sind.
Ja klar, der ganze Markt stürzte
ab. Der ganze Markt stürzte ab. Und nun ist ja die Krux dass die Kasse jährlich bilanzieren muss. Als Privatanleger sagt man, naja, es gibt ein Auf und es gibt ein Ab. Und wenn man das, sich das langfristig mal anschaut, dann ist das auch so. Der DAX hatte jetzt vor kurzem ein All-Time-High, also einen neuen Rekord erzielt. Also wenn man immer drin geblieben wäre in den Aktien, dann wäre es auch gut gegangen. Aber die Kasse muss halt jährlich bilanzieren, jährlich Rechnung legen. Und ist am 31.12. Kassensturz und dann kann es auch zur Abschreibung kommen. Und das war leider der Fall in 2002. Die Verzinsung lag bei 2,95%. Das klingt zunächst positiv, aber wir haben ja auch einen Rechnungszins, den wir erwirtschaften müssen. Das ist der Zins, der bei der Beitragskalkulation kalkuliert wird. Die Annahme, mit welchem Zinssatz das Geld bis zur Fälligkeit dann verzinslich angelegt wird. Und der lag zu dem Zeitpunkt bei 3,5%. Das heißt, wir haben die Hürde in dem Moment nicht erreicht und mussten reagieren. Es gab im Jahr davor eine Überschussverwendung, die beschlossen wurde. Und leider musste dann in einer außerordentlichen Mitgliedervertretungsversammlung diese Überschussverwendung wieder zurückgenommen werden. Das war zwar keine Leistungskürzung dann für die Mitglieder, aber die eigentlich schon erwartete, versprochene Erhöhung, die zwar noch nicht genehmigt war, musste aber zurückgenommen werden.
Dann kam ein paar Jahre später die nächste Krise, die auch die Finanzmärkte erschütterte. Das war die Euro-Krise, Griechenland und so weiter. Und dann irgendwann Lehman Brothers 2008, 2009 greift über sogar auf die Realwirtschaft. Wir haben dieses Katastrophenquartal, das erste 2019 mit minus 10% beim Bruttoinlandsprodukt. Wie war die Zeit für Sie?
Ja, die war auch nicht gut. Dort war es ja sogar so, dass nicht nur Aktien hohe Kursverluste zeigten, sondern dass auch viele Gläubiger auf einmal ins Trudeln kamen. Banken kamen ins Schlingern. Wir erinnern uns an die Landesbanken, die große Probleme hatten, wo Rettungspakete geschnürt wurden, wo letztendlich auch die Länder mit eingetreten sind. Und hat auch die Kapitalanlagen der VKH betroffen. Das ging nicht spurlos an der Kasse vorbei. Aber auch dort war es wieder so, dass wir in 2008 in diesem schlechten Jahr, wo es diese Subprime-Krise gab, immerhin noch eine Reinverzinsung von 2,0% hatten.
Was aber ganz schlimm, wie ich mir vorstellen kann, ist, wenn man zwar Geld hat und es im Moment auch keine richtige Krise ist, aber es nirgendwo Zinsen gibt, diese Niedrigzinsphase, die ja die ganze Versicherungsbranche richtig verrückt gemacht hat, weil sie sagten, was machen wir jetzt mit dem Geld? Die Leute sagen, tut was damit, aber wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Wie sind Sie damit umgegangen? Man hört ja immer so, jetzt ist die Zeit von Immobilien da. Wie ist die Vorsorgekasse Hösch durch die Niedrigzinsphase gegangen?
In der Tat, Immobilien ist ein Stichwort, Kunst liegt dann halt in der Streuung und in der Mischung, dass man halt die Kapitalanlagen breiter aufstellt und nicht nur auf Zinstitel setzt. Und das haben wir in der Tat gemacht. Seit 2005 hat die Kasse zum einen direkt in Immobilien investiert. Also es gab einige Immobilienobjekte, die die Kasse gekauft hat. Das waren neu erstellte, gerade fertig gewordene gewerbliche Objekte, die wir zum Teil noch heute im Bestand halten. Daneben gab es auch Immobilienfonds, speziell für größere Anleger wie uns, die sogenannten institutionellen Anleger. Da gab es spezielle Fonds, die aufgelegt wurden, wo wir schon 2010 um den Dreh eingestiegen sind, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, muss man sagen, sodass da die Ausgangsbasis noch recht gut war. 2014 kam dann eine weitere Anlageklasse hinzu, die sogenannten Infrastrukturanlagen, Infrastrukturinvestments. Was versteht man darunter? Ja, Infrastruktur ist alles das, was die Wirtschaft irgendwo begleitet, das tägliche Leben ermöglicht, der Verkehr, die Telekommunikation, die Energieerzeugung und Verteilung, soziale Infrastruktur.
Heute wahrscheinlich auch Datennetze, Internet, ganz wichtig.
Datennetze, Datenleitungen, Datenspeicherung, alles das zählt zu der Infrastruktur und eigentlich Aufgabe des Staates, aber der Staat hat anscheinend dafür nicht genug Geld und sucht dafür private Geldgeber, die damit Rendite machen. Und in diese Fonds haben wir schon 2014 investiert und profitieren heute von doch sehr guten Erträgen, die wir dort erzielen. Also insofern haben wir diese Niedrigzinsphase ganz gut überbrückt. Sie ging natürlich auch insgesamt ging die Verzinsung zurück, weil halt die Wiederanlagen zum Teil auch auf dem niedrigen Niveau gemacht wurden, weil man muss ja auch so eine gewisse Quote an Rentenpapieren weiterhalten, weil das diese sogenannten sicheren, planbaren Erträge sind. Bei den Immobilien, da kann der Mieter mal ausfallen, da kann das Objekt irgendwelche Macken haben. So diese Infrastrukturthemen können auch mal daneben gehen. Aber in beiden Fällen kann man auch dort wieder sagen, wir haben sehr breit gestreut, nicht auf ein Pferd gesetzt, sodass das auch hier dann am Ende das Ergebnis gut war.
Ich höre also, Sie sind zufrieden, es ist solide, guter Mix. Haben Sie eigentlich auch Bargeld, Barbestände irgendwo auf dem Konto so liegen oder darf das eine Sterbekasse gar nicht? Und wenn, würde mich natürlich interessieren, wie viel sind das so?
Also man darf als Sterbekasse natürlich auch Bargeld investieren, aber das Geld ist ja das, was übrig ist, soll ja auch höher verzinslich angelegt werden. Und Bargeld hält man normalerweise für die Liquidität, die man benötigt, für die Sterbefälle, die zu leisten sind, für die Rechnung, die man zu bezahlen hat, sodass die Quote relativ gering gehalten wird. Und es hat auch noch eine aufsichtsrechtliche Komponente. Dieses Bargeld ist nicht in dem sogenannten Sicherungsvermögen enthalten. Also es steht nicht für die Ansprüche, die die Versicherten haben, zur Verfügung. Also von daher sind wir auch von der Seite her bedacht, möglichst viel langfristig anzulegen und damit die Versicherungsansprüche dann auch zu refinanzieren.
Gut, also nur so viel Bargeld, wie wirklich gebraucht wird, ja, und nötig sind. Das habe ich daraus gehört. So, jetzt haben Sie 100 Jahre rum, können sagen, mit Stolz, Sie haben es geschafft, auch jetzt in den letzten Jahren durch diese ganzen Krisen, dieses Unternehmen durchgeschippert zu haben. Andere haben sich Ihnen angeschlossen. Das ist ja auch ein Zeichen, das ist ja auch ein Lob, nicht? Wenn also andere Kassen weit weg von Dortmund ihren Bestand Ihnen überlassen und übereignen und Sie das jetzt Ganze mitorganisieren. Aber jetzt lassen Sie uns noch mal den Blick nach vorne machen.
Ja, wir sind also weiterhin von unserem Produkt, was wir anbieten, überzeugt. Die Bestattungskosten wird es also auch noch in weiteren 100 Jahren geben.
Und die sind ja happig, ne?
Und die werden also auch mit Sicherheit nicht unbedingt weniger werden. Es wird so kommen, dass es weitere Konsolidierungen auf dem Sterbekassenmarkt geben wird. Also es werden größere und auch kleinere Sterbekassen, die jetzt auch BaFin reguliert sind oder auch von den Bezirksregierungen betreut werden, werden sozusagen vom Markt verschwinden. Und wir hoffen natürlich darauf, dass wir also auch von diesen Konsolidierungen weiter partizipieren können. Aber wir sind natürlich auch darauf bedacht, unseren Mitgliederbestand also auch so weiter auszubauen. Also hier insbesondere in den letzten Jahren der Ausbau des Online-Geschäfts. Also vielfach wird also auch online in dem Sinne die Versicherung abgeschlossen. Das wird also auch sehr gut genutzt. Also wir wollen auch weitere Vertriebskanäle letztendlich nutzen. Wir sind auf Vergleichsportalen zu finden, über Makler, über Bestattungsunternehmen, über Google. Also wir sind darauf schon bedacht, also auch aus eigener Kraft sozusagen weiter zu wachsen oder ja auch, dass die Kasse also auch weiterhin bestehen wird. Und wir sind also auch vom Sinn und Zweck der Solidargemeinschaft dieses Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit sind wir weiterhin überzeugt. Wir sind also nicht Aktionären verpflichtet, Gelder auszuschütten, sondern alles Geld, was wir erwirtschaften, kommt unseren Mitgliedern zugute. Und wir sind weiterhin von diesem Konzept überzeugt.
Jetzt aber mal konkret, was muss ich denn im Monat so zahlen bei Ihnen, wenn ich Mitglied werde?
Ja, also es gibt nicht den Monatsbeitrag, sondern wir haben ja ein Staffelprinzip. Also Sie können bei uns eine Sterbegeldversicherung abschließen bis 8.000 Euro Höchstversicherungssumme in 1.000 Euro Schritten. Also wenn Sie zum Beispiel 40 Jahre alt sind und Sie schließen die Sterbegeldversicherung über 5.000 Euro ab, bezahlen Sie bei uns 10,30 Euro im Monat. Sind Sie zum Beispiel 50 Jahre, schließen auch für 5.000 Euro ab, erhöht sich der Beitragssatz auf 14,35 Euro. Das hat natürlich auch mit den Sterbetafeln zu tun, die dort hinterstehen. Also je älter Sie sind, also desto eine kürzere Lebenserwartung haben Sie also laut Sterbetafel. Deswegen ist dann leider also auch der Beitrag etwas höher.
Gibt es denn auch ein Höchstalter? Wie lange kann man noch rein in die Vorsorgekasse?
Sie können bis zum 70. Lebensjahr in die Vorsorgekasse eintreten.
Mhm. Ja, und vielleicht zum Abschluss, man muss ja erfahren davon. Ne? Also man kann darüber reden und man kann in Podcasts die Notwendigkeit von so etwas besprechen. Wie machen Sie sich bekannt? Wie erfahren Menschen, vor allem auch außerhalb von Dortmund und ohne irgendeinen Hösch-Kontext, dass es hier eine Vorsorgekasse gibt, ganz in der Nähe vom Tor 1 und dass das sogar die größte ist in Deutschland, wo man sich also, sag ich mal so, dann auch sicher fühlt in der großen Gemeinschaft. Also wie gehen Sie an die Öffentlichkeit mit diesem ja doch sehr natürlich auch sensiblen Produkt Sterbegeldkasse?
Ja, wir sprachen ja gerade schon von den Suchmaschinen im Internet. Das ist das Online-Geschäft ein sehr wichtiges Standbein an der Stelle, wo halt interessierte potenzielle Kunden sich über das Thema informieren im Internet, dann versuchen wir durch entsprechende Maßnahmen möglichst weit oben in den Trefferlisten zu kommen, um dort dann auch mit unserem Angebot präsent zu sein. Das Gleiche gilt für diese Vergleichsportale, wo wir mit unserem günstigen Beitrag auch immer sehr weit oben rangieren, sodass auch dort die Trefferquote hoch ist und Interessenten uns finden. Darüber hinaus gibt es das Empfehlungsgeschäft, das älteste Standbein kann man fast sagen. Es war zunächst im Konzern, wo man weiterempfohlen wurde und jetzt machen wir es aus dem Bestand heraus. Wir müssen einmal im Jahr unsere Mitglieder anschreiben und ihnen den Versicherungsstand mitteilen und das verbinden wir natürlich auch mit Werbung für die Kasse. Versicherten, die 8.000 Euro Höchstversicherungssumme noch nicht erreicht haben, bekommen und auch entsprechend jung noch sind, also unter 70, bekommen die entsprechenden Erhöhungsangebote. Und es gibt auch Blanko-Empfehlungsanträge, Mitglieder werben Mitglieder, sodass man im Kreis der Freunde, Bekannten, Verwandten etc. pp. Oder bei Nachwuchs entsprechend dann auch das Angebot der VKH in Anspruch nehmen kann.
Und Herr Hanrichs, dann kriegt man bestimmt irgendein Werbegeschenk, eine Kaffeetasse mit VKH-Logo drauf oder irgendwas anderes?
Nein, Kaffeetasse gibt's nicht. Also momentan, also wir haben auch ein wechselndes Programm. Es gab mal Grillfibeln, es gab auch mal kleinere Geldbeträge, die ausgezahlt worden sind. Aber momentan ist es also eine Reisetasche.
Auch nicht schlecht. Aber aus Dortmund verreisen wollen wir ja nur für kurze Zeit, denn wir kommen ja immer wieder gern in diese schöne Stadt zurück. Ich bedanke mich ganz herzlich, gratuliere Ihnen nochmal zum 100. Geburtstag, 100 Jahre Vorsorgekasse Hösch, die größte in Deutschland, sollte man nur mal deutlich sagen, wenigstens da bei der Sterbegeldkasse, bei diesem wirklich sehr wichtigen Geschäft, da sind wir in Dortmund, in Deutschland die Nummer 1. Kann ich nur sagen, klasse. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150.
Ja, man hört, ihr standet im Gespräch noch ein bisschen unter Schock.
Es war direkt nach Pfingsten, Till, du weißt schon, dieses Wochenende.
Da war was irgendwie im Westfalenstadion. Da
reden wir nicht drüber. Bitte reden wir nicht darüber schon wieder.
Lassen wir das Thema weg. Viel spannender ist ja auch, über was ihr dann im Gespräch gesprochen habt. Und ich muss sagen, es ist schon beeindruckend, dass sich ja diese Institution über so viele Jahrzehnte gehalten hat, so viele Krisen und ja sogar einen Weltkrieg überstanden hat. Wirklich beeindruckend und ja, hoffentlich hält sich diese sinnvolle und tolle Idee weiterhin und hat noch weitere 100 Jahre vor sich.
Zumindest diese 112.000 Mitglieder, die werden fest darauf sitzen, die bauen darauf und ich glaube, das können sie auch. Damit sind wir am Ende unserer 20. Folge von unserem Hösch-Podcast, in dem der 100. Geburtstag der Vorsorgekasse Hösch im Mittelpunkt stand. Mein Dank geht erstmal natürlich an dich, Till. Danke wieder, war wieder spannend, mit dir darüber zu reden.
Hat Spaß gemacht.
Und an Isolde Paroussel und das Hösch-Museum natürlich, die immer im Hintergrund unserer Rückhalt sind, auf den wir immer zurückgreifen können. Und ich möchte mich bedanken bei der Vorsorgekasse Hösch, die diese Folge ermöglicht hat.
Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann, ob in ein paar Monaten oder ein paar Jahren, dann vielleicht wieder hören. Wir werden uns melden, wenn es was Neues aus dem Hösch-Kosmos gibt.
Auf jeden Fall. Glück auf.
Glück auf.
Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.